Diese fünfte Abfahrt wird mich Checker Tobi. Menschen mit Kindern werden jetzt vermutlich anerkennend nicken, während die anderen sich fragen, ob es sich dabei um ein Rap-Projekt handelt für Leute, die absolut nichts mit Rap am Hut haben und ihren Händen Gesten machen, die sie selbst im Hip-Hop verorten, während sie Yo-Yo-Yo sagen. Checker Tobi, oder auch in der Ursprungsversion Checker Chan, ist ein Erklärformat für Kinder, das auf Kika läuft. Klar, solche Formate gibt's viele, aber doch kaum eins, das den Kindern so auf Augenhöhe begegnet und dabei den schwierigen Spagat zwischen Ernsthaftigkeit und Leichtigkeit meistert, um sowohl Kinder als auch Erwachsene zu unterhalten und zu informieren. Neben Gute-Laune-Themen wie Zauberei, Lachen, Dinos, Gaming oder auch Pupsen behandelt er ebenso die großen, schweren Themen, die man als Eltern manchmal zu umschiffen sucht, wie etwa die Pandemie, Krieg, Krebs und auch den Tod. Dabei schafft es Tobi Krell, wie er bürgerlich heißt, aber auch seine Checker-Kollegen und Kolleginnen, wie der ehemalige Checker Can, Julian und auch Marina, das so authentisch und einfühlsam näher zu bringen, dass auch diese thematisch ernsten Sendungen einen nicht verängstigt zurücklassen. Warum habe ich mich gerade dafür entschieden? Und findet ihr es auch so schlimm, wenn Menschen rhetorische Fragen in den Raum stellen, um sie dann direkt selbst zu beantworten? Nun, die fünfte Abfahrt hat einen Hörspielschwerpunkt. Dieses Mal geht es zum einen um den schwarzen Bumerang, aber auch um Perry Clifton. Und letzterer fungiert, so ergab es meine Blitzrecherche, als Vorbildfunktion für Dicky, indem er ihn ernst nimmt und ihn in seine Detektivarbeit einbezieht. Da erschien mir die Parallele zu den Checkern sinnvoll. Unnötig zu erwähnen, dass es auch einen Detektivcheck gibt. Euch da draußen jetzt aber erstmal viel Spaß mit einer weiteren fünften Abfahrt.
Ja, und damit Huhu und ein herzliches Willkommen zur fünften Abfahrt, wie wir das so schön benannt haben. Die Sendung am fünften Freitag im Monat, die jetzt auch einen Namen hat und dementsprechend auch einen Platz in unserem Herzen und vor allem auch im monatlichen Programm, sofern der Monat fünf Freitage hat. Und ich dachte diesmal nur, hallo Sven, weil auch nur Sven da ist.
Hallo Götz, ja, das ja. Hast du ja gerade schon so ein bisschen eingeführt. Wir wollen den fünften Freitag ab jetzt bespielen.
Ja.
Und warum der liebe Roman jetzt nicht dabei ist, müssen wir vielleicht nochmal ganz kurz erklären, oder nicht?
Ja, und zwar, ihr kennt ja alle als langjährige treue Hörer von Abfahrt A2 Romans Dilemma an jedem dritten Freitag im Monat, an jeder dritten Abfahrt, dass er sich eine Drei-Fragezeichen-Folge anhören muss. Und es gibt ja außerhalb von drei Fragezeichen noch einen unglaublich riesigen Pool an Hörspielen, die da irgendwie keine Beachtung finden und die in Romans Kosmos auch bisher noch nicht aufgetaucht sind und daher, seien wir mal ehrlich, dass sie nicht hören wird, wahrscheinlich auch weiterhin nicht auftauchen wird. Und wir haben uns gedacht, wir wollen unser Glück nicht irgendwie auf die Spitze treiben und übertreiben und Roman jetzt auch noch dazu nötigen, weitere Hörspiele zu hören, aber Sven und ich sind mit Hörspielen aufgewachsen. Für uns ist das ein Herzensthema. Und ich meine, wofür haben wir einen Podcast, wenn wir nicht über Herzensthemen reden? Deswegen haben wir gesagt, wir wollen auch noch über andere Hörspiele reden und haben uns da jetzt unsere kleine Oase geschaffen, wo der Roman einfach mal draußen die Füße hochlegen kann und einfach mal ein Kaltgetränk genießen.
So nämlich. Und das, ich glaube, das gefällt ihm auch ganz gut.
Ja.
Ich hatte gerade noch aktuell mit ihm gesprochen und er meinte, nee, also ich habe doch gar keinen Bock mehr, noch mal zusätzlich ein Hörspiel anzuhören. Also ich glaube, wir treffen da schon seine Stimmung und er kann jetzt ganz entspannt bleiben. Du hast es gerade schon gesagt, Hörspiele sind unsere Leidenschaft, begleiten uns seit frühester Kindheit. Natürlich lieben wir immer auch die drei Fragezeichen, sind natürlich auch ein wichtiger Part, aber der Kosmos ist halt so groß. Und es gibt halt noch so viele Hörspiele, wir haben teilweise uns ja schon ausgetauscht, auch irgendwie, hey, kennst du das schon? Und jetzt wollen wir das versuchen, in dieses Format, ist ja nicht regelmäßig, muss man dazu sagen, jede fünfte Abfahrt, es gibt nicht so viele Monate, wo der Monat fünf Dinge hat.
Ja.
Und wir haben dadurch einfach die Möglichkeit, unseren Rhythmus zu halten, was ich ganz gut finde. Wir haben unseren zweiwöchigen Tonus, erste Abfahrt, dritte Abfahrt und natürlich ist es dann irgendwie komisch, wenn die fünfte Abfahrt dann irgendwie ausfällt. Deswegen wollen Götz und ich jetzt versuchen, diesen Platz auch ohne Roman, Grüße gehen dafür raus, zu bespielen.
Jo, und da haben wir uns halt überlegt, also nicht, wie es halt in der dritten Abfahrt ist, dass einer von uns beiden überhaupt keine Ahnung davon hat, sich das anhören muss und dann im Prinzip ein Referat dessen, was er gehört hat, wiedergibt und die anderen halt aufpassen, ob er die Folge auch wirklich verstanden hat, sondern es geht jetzt wirklich darum, dass wir uns gegenseitig Hörspiele vorstellen. Und das heißt, in diesem Format haben sowohl Sven als auch ich jeweils ein Hörspiel mitgebracht. Und wir haben immer ein Oberthema, haben wir uns überlegt, zu dem wir dann halt zwei Hörspiele mitbringen. Und diesmal ist es sehr weit gefächert, und zwar das Label Maritim. Wir haben bis jetzt ja immer nur Europa-Hörspiele bearbeitet, also nur Europa-Hörspiele, weil halt die da Fragezeichen exklusiv bei Europa erschienen sind. Aber es gibt ja auch noch andere Hörspiele, die uns in unserer Kindheit begleitet haben. Und ja, Sven und ich kamen irgendwie in den letzten Wochen, Monaten so da drauf, was können wir denn für Hörspiele nehmen? Und da sind wir dann auf den Katalog von Maritim und des Maritim-Hörspielverlags gestoßen und dachten uns, wow, krass. Das ist ganz schön viel.
Vielleicht ein guter Spot, um ganz kurz mal zu sagen, dass natürlich wirklich sehr viel Fusion passiert ist in den ganzen letzten Jahrzehnten. Hatten wir gerade schon im Vorgespräch irgendwie gesprochen, was bestimmte Labels damals waren, wie die fusioniert sind, wo heute Hörspiele halt unter dem Verlagsnamen gelistet sind, die vielleicht damals noch unter kleineren Labels, die aufgekauft worden sind in den ganzen letzten Jahren. Wir nehmen jetzt Stand 2024 auf und haben uns jetzt darauf geeinigt, dass wir jetzt den jetzigen Stand der jeweiligen Sachen benehmen und natürlich immer noch Querverweise machen auf vielleicht nochmal andere Sachen.
Ja.
Aber ja, es soll jetzt mal um das Label Maritim gehen. Ich habe eine Person gesprochen, die meinte, hä, wieso den Maritim? Ey, mach doch drei Fragezeichen. Europa gibt es doch so gute Hörspiele. Und dann war so, ja klar gibt es da gute. Es wird auf jeden Fall auch nochmal Thema werden, bestimmt. Vielleicht finden auch nochmal ein anderes Oberthema. Es war jetzt wirklich erstmal so, dass wir uns irgendwie mal auf irgendwas einigen müssen. Weil, wie wir gerade schon gesagt haben, es sind einfach Interessen und meine Festplatte ist voll mit digitalisierten Kassetten, die ich gerne irgendwie, ja, man hat halt dieses Thema Hörspiele immer nur in Kleingrüppchen kann man darüber sprechen. Und mit dir kann ich über Hörspiele richtig fachsimpeln. Und wenn wir mit Roman zusammen sind, dann hast du ja gerade auch schon gesagt, dann ist es eher so, wie er referiert, was er sich aufgeschrieben hat zu dem Hörspiel. Wir leiten ihn so ein bisschen durchs Hörspiel durch. Und am Ende sagen wir, und wie fandst du das Hörspiel, was uns so viel bedeutet? Und dann sagt er, nicht so gut. So. Und hier ist es halt wirklich von Anfang an, ich glaube, da spreche ich auch für dich, wir und das ist vielleicht heute das Thema mehr in die Richtung, mir geht's auf jeden Fall so, ich zeige heute ein Hörspiel, was ich gerne gehört habe, was ich toll fand in meiner Kindheit, in meiner sogar Jugend, würde ich fast sagen. Und als wir so ein bisschen die, was würde ich dir gerne mal vorstellen, was kennst du noch nicht, durchgegangen sind, habe ich mich sehr gefreut, dass du das noch nicht kanntest und wollte dir das unbedingt zeigen. Und ich glaube, das versuchen wir heute so ein bisschen, diesen Funken rüberzubringen. Und vielleicht sind da draußen auch noch Hörspielbegeisterte, die wir damit auch nochmal abholen können.
Ja, ich jetzt muss ich mal wirklich hart zurückkramen. Ja. Und ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob wir die im Jahr 2021 aufgenommen haben. Unsere erste Hörspiel-Nerd-Folge,
ja.
Da hast du, also entweder während der Folge oder nach der Folge, als wir dann wirklich so in das Thema reinkamen und du halt wirklich noch so ein paar Sachen rausgekramt hast, mir Links zugeschickt hast zu YouTube-Videos, wo halt das Hörspiel dann dargestellt wurde, wenn man es nicht irgendwie auf Spotify finden konnte oder ja, es für Geld und gute Worte nicht mehr bei irgendwelchen Anbietern im Internet zu finden war. Und da hast du damals schon den schwarzen Bumerang vorgestellt.
Ja.
Oh, jetzt habe ich es rausgehauen hier. Entschuldigung.
Nein, und das, aber du kanntest es zu dem Zeitpunkt noch nicht, glaube ich. Ne?
Genau.
Nee. Und deswegen, für mich ist das ja auch immer so eine Klammer und ich habe es noch nicht zu Ende erzählt. Und ja, vielleicht hatte ich es auch nicht mehr auf dem Schirm, Asche über mein Haupt. Aber es ist halt, und das zeigt es ja einfach nur, einfach ein Hörspiel. Wenn du mich fragst, was so Kindheit, jugendmäßig ist, ist das eins, was ich immer wieder angemacht habe und der schwarze Bumerang an so vielen Stellen mich wirklich begleitet hat. Und halt auch das Label Maritim, das war immer so, das war die rote Kassette mit dem blauen Aufdruck und im Regal war sie auch immer ganz rot und mit einem schwarzen Text drauf. Also die waren immer gleich im Design und ich wusste immer sofort, die will ich haben, da greife ich hin. Und das war auch nicht mein einziges Hörspiel von Maritim, aber der schwarze Bumerang wirklich hat mich echt berührt.
Ja, also wie machen wir das jetzt? Also sprechen wir jetzt also erstmal über den schwarzen Bumerang oder sage ich auch noch, was ich rausgekramt habe?
Ja, bevor die Hörer jetzt nur mich hören und gar nicht wissen, was du erzählst, erzähl du doch auch. Also ich werde über den schwarzen Bumerang reden vom Label Maritim. Götz, über was wirst du sprechen heute?
Ich werde über dieses Hörspiel sprechen, was ich als...
Oh, du hast sie als Label-Kassette.
Kassette, als Vinyl habe ich die.
Vinyl, Alter.
Ja. Aber so ist sie damals nicht zu mir gekommen, sondern tatsächlich als Kassette. Und ich spreche über ein Fall für Perry Clifton, das Geheimnis der weißen Raben.
Oh, das finde ich schon mal gut. Pass auf, erste Idee, auf jeden Fall auch noch mit reinbringen, wie du die Kassette gekriegt hast. So dieser klassische Flohmarktfund, etc. So persönliche Geschichte möchte ich unbedingt hören.
Ja, habe ich eine zu.
Ja, genau. Und ich will auch hören, warum du heute jetzt die Vinyl hast. Hast du die, ob du die nachträglich geholt hast? Das will ich alles wissen. Okay?
Okay, ja, aber dann fangen wir mal mit dem schwarzen Bumerang an.
Okay, ich habe mich für heute für die, wir haben gesagt, wir nehmen uns eine Folge der Reihe, der irgendwas. Und ich habe gesagt, ich nehme definitiv schwarze Bumerang Folge 1. Da muss ich direkt zu Anfang sagen, diese Folge hatte ich auch als allererstes. Und ich liebe es, wenn ich von Hörspielreihen die erste Folge habe. Warum? Wissen die Leute natürlich da draußen, die hörspielaffin sind. Aus meiner Sicht, egal welche erst, außer bei Serienadaptionen ist das ein bisschen anders nochmal aus meiner Sicht, aber erste Folge werden die meisten Informationen gedroppt. Du kriegst nochmal, und auch bei den drei Fragezeichen erste Folge merke ich gerade, ist es auch nicht so.
Ja.
Aber in vielen Fällen ist es so, dass du in der ersten Folge wirklich viel Informationen bekommst, dass nochmal viel passiert, worauf Sachen aufbauen, auf die Bezug genommen wird. Deswegen, für mich freue ich mich immer wirklich mega, wenn ich die erste Folge von irgendwas finde. Und es war genau dieser Moment, ich habe die Folge gefunden auf dem Flohmarkt. Ich finde auch, also für mich hat die auf jeden Fall gecatcht. Du hast ja im Endeffekt diesen Jungen darauf liegend und dann diese Puppe, wo so irgendwie ein Loch, also ein Puppenkopf, also weiß man nur durch die Geschichte, aber wo so dieses dreieckige Loch ist und irgendwie mit einem Typ militärmäßig mit Knarre, das hat mich angesprochen und da habe ich damals mein Taschengeld gerne für hingegeben.
Und die Katze ist noch mit drauf.
Ja, sehr gut. Ich habe das als Kassette auf dem Flohmarkt gefunden, habe mich mega gefreut, bin nach Hause gelaufen und habe die gehört. Und jetzt werden viele sagen, ey Sven, schwarzer Bumerang, gerade die älteren Kandidaten, das ist doch ein vierteiliger Fernsehfilm aus dem ZDF. Und da muss ich sagen, ja, da habt ihr recht. Aber, und ich habe jetzt wirklich, bin jetzt ein bisschen in die Recherche gegangen, ist ja auch mal ganz spannend, finde ich, dieses Hörspiel höre ich seit Jahren, immer wieder, auch manchmal einfach auf irgendwelchen Reisen. Ich habe den Film auch gesehen, aber ich fand den Film nie so cool wie das Hörspiel. Für mich war das auch irgendwie das Gleiche, auch wenn es nicht das Gleiche ist. Denn, jetzt kommt nämlich der spannende Part.
Das war inhaltlich auch nicht.
Ja, Mann. Es gibt im Hörspiel, wie du gerade schon sagst, die Katze Benjamin. Im Film ist es ein Hund. Es gibt im Hörspiel die Japaner, also die Japaner spielen eine große Rolle und in dem Film spielen sie das nicht in der Serie. Super spannende Nebenstory, die haben im Endeffekt Sponsoren im Hintergrund gehabt, die dagegen waren, dass diese politische Situation damals mit den Japanern in dem Film gezeigt wurde. Und die ganze Vorlage muss nochmal komplett überarbeitet werden.
Ja.
Denn wirklich geopolitische Probleme werden in diesem Film, Hörspiel angesprochen. Das wurde von den Sponsoren im Endeffekt nicht gestattet. Und daraufhin hat man im Endeffekt beim Hörspiel das nicht gemacht und hat im Endeffekt wirklich alles genauso drin, wie das der Autor damals gewollt hat. Und das finde ich wirklich sehr, sehr spannend und habe ich erst jetzt wirklich im Nachhinein rausgekriegt.
Ja, genau. Also das habe ich auch recherchieren können. Also dass es darum ging, dass das australische Fernsehen sehr viel Gelder von japanischen Investoren halt bekommen hat oder von japanischen Sponsoren und die wollten sie halt nicht vergraulen.
Ja.
Und das mit dem Hund und der Katze, das wusste ich zum Beispiel nicht. Das ist eigentlich ganz witzig, weil ich habe heute nochmal mir die Folge nochmal angehört, damit sie wieder frisch ist.
Ja.
Wir hatten da vor 2 Monaten, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Und da hatte ich es mir dann angehört und das war irgendwie nicht mehr so präsent. Deswegen habe ich dann heute nochmal so ein Rehear gemacht.
Ja.
Und da ist mir aufgefallen, dass als der Protagonist in einer ausweglosen Situation ist, er sich wünscht, dass seine Katze ein Hund wäre.
Ja, dann könnte sie
ihn. Dann könnte sie ihn retten.
Ja, genau. Ja. Genau.
Und aber sie rettet ihn dann auch, weil sie sich irgendwie katzenuntypisch verhält. Aber dem gehst du halt vollkommen aus dem Weg, indem du halt einen Hund draus machst.
Voll.
Ja.
Und noch eine Ungereimtheit, anders zum Film, um das einfach abzuschließen, ist, der Film spielt in München, zumindest der erste Teil der vierteiligen Serie und wir spielen, aber im Hörspiel sind wir im Pott.
Ja.
Und da muss ich sagen, ja, kann ich das sagen, so, aber heute kann ich das auch, glaube ich, noch sagen, so rückblickend, ich hatte einen Bezug dazu. Ich war schon mal im Pott, ich habe das schon mal gesehen, ich bin in meiner Familie schon mal durchgefahren. Das heißt, für mich ist das auf jeden Fall näher, als wenn jemand von München spricht, wenn ich aus Bielefeld komme.
Mhm.
Also das war mir sehr nahe.
Ja, und dieser ganze Industriezweig, der da angesprochen wird, ist für mich irgendwie auch so sinnbildlich für Pott in den 80er Jahren. Also
ja.
Das fühle ich mehr als München in den 80er. Also bei München in den 80ern, das ist jetzt vielleicht auch so total stereotyp, aber da denke ich halt an Schickeria an.
Ja. Reich.
Reiche Menschen, die viel Koks zu sich nehmen.
Okay, das hast du jetzt gesagt. Okay, ja. Aber genau, du hast gerade schon ein bisschen reingegangen. Worum geht's überhaupt? Es geht um eigentlich Peter Lester, Biochemiker seiner Berufung nach, der so viel erfahren wir zu dem Zeitpunkt noch gar nicht in der ersten Folge, deswegen beschränke ich mich da auch so ein bisschen drauf, auf jeden Fall an einem krassen Projekt arbeitet und für bestimmte Personen global sehr interessant ist. Und sozusagen mit seiner Familie, mit Helen und mit Michael zusammen aus meiner Sicht im Hörspiel in Dortmund lebt und bestimmte Versuche halt macht. Es geht um, ja, Teilchenteilung, denke ich jetzt gerade, aber...
Es geht um die Trennung, also bei Gestein von wertvollen und nicht so wertvollen Sachen.
Genau.
Also dass man quasi auf sehr kleinem Raum Mineralien, die halt interessant sind, von denen, die halt im Prinzip in den Augen der Industrie halt Müll sind, das trennen kann und das halt mit sehr wenig finanziellem Aufwand.
Genau, sehr wenig finanziellen Aufwand und sehr platzsparend, ja. Was natürlich gerade in der heutigen Zeit natürlich wirklich Faktoren sind, wo sich ja Nationen, kann man glaube ich sagen, drum reißen, diese Forschung und diese Forschungsergebnisse für sich zu gewinnen. So, und wie gesagt, das Ding spielt in Deutschland, das fand ich immer wirklich toll. Da habe ich mich auch identifiziert gefühlt. Wir sind auch bei den drei Fragezeichen in Rocky Beach, das ist weg, das ist entfernt. Ich hatte das Gefühl, das ist greifbar für mich.
Ja. Genau. Und vielleicht auch nochmal, also Helen und
Michael.
Michael ist der Sohn von Peter und Helen ist halt die Frau. Und die sprechen sich alle drei mit Vornamen an, außer sie sind sauer aufeinander.
Ja, ja. Und das ist, finde ich, schon für mich auch ein absolut spezielles Alleinstellungsmerkmal der Serie. Dieses, wir hören die ganze Zeit eigentlich Tagebucheinträge von Michael. Das erfahren wir ganz früh, dass der Vater, dass Peter gesagt hat, ich nenne ihn einfach Peter, den Vater, gesagt hat, wenn du meine 5 nach Hause bringst, reißen wir nicht hier sofort den Kopf ab, aber dafür möchte ich, dass du dieses Tagebuch führst und dass wir regelmäßig da reingucken können, damit wir wissen, was bei dir los ist. Finde ich interessant, pädagogisch und trotzdem leicht übergriffig.
Ich wollte gerade sagen, also das war so mein erster Impuls, wo ich mir dachte, wow, das, sowas geht heute nicht mehr. Das war damals wahrscheinlich.
Aber, nee, das war okay, weißt du? Aber
mindblowing
wenn,
und okay und total progressiv, aber ja.
Aber wenn du so ein bisschen die Serie weiter verfolgst, finde ich, wenn die in krassen Situationen, wie cool die miteinander umgehen, wenn es wirklich zum Eskalieren kommt, finde ich es sehr beeindruckend und habe mir immer wieder gesagt, ja, es hat bestimmt was damit zu tun, dass sie immer ins Tagebuch gucken können. Das ist ja okay, dann lest das doch.
Ja.
Und wir hören die ganze Zeit Michael, den jungen Michael, der ist 15, 16 Jahre, der im Endeffekt über seine Tage schreibt und das ist für mich dieses Erzählcharakter, der für mich damals sehr rausstach und ich weiß nicht, wie es dir dabei geht. Wir hören, wenn die Person in der Situation was erlebt, hören, wie die Person sprechen. Das heißt, in der Regel ist es eigentlich Peter und Michael, Helen auch mal, aber in der Regel hören wir Peter und Michael, die in der ersten Folge und da bleibe ich jetzt erstmal noch ein bisschen ganz klar ihren Tag beschreiben oder ihre Situation beschreiben, aber wie es in ihrem Kopf ausgeht und zugeht. Und das fand ich richtig cool. Es ist nochmal ein ganz eigener Stil.
Ja, das auf jeden Fall. Ich fand es teilweise ein bisschen verwirrend, weil mich das so total aus der Situation immer wieder rausgezogen hat, wo ich dann wirklich so in diesem Geschichtsstrang war und auf einmal hat dann nicht mehr der Vater, also Peter, das Ganze erzählt, sondern auf einmal hat Helen erzählt,
wie sie es empfunden hat.
Ja. So, von einem Moment auf den anderen. Ja. Ich dachte so, wow, okay, wir eben gerade waren wir noch irgendwie im Büro von irgendeinem Senator und Verbindungsmann zu irgendeinem riesen amerikanischen Unternehmen und auf einmal sitzen wir wieder zu Hause mit Helen und Michael und dann wird die Situation da aufgeklärt. Es ist
schade.
Manchmal ein bisschen rausgerissen so und ich fand es halt irgendwie auch ein bisschen weird. Ich habe auch mal nachgeguckt, also der Sprecher von Michael, der da einen 16-jährigen Meme sollte, war zu dem Zeitpunkt 38 Jahre alt.
Ja, man war schon älter auf jeden Fall.
Ja.
Das wusste ich. Aber würde ich gerne noch ein bisschen auf diesem Punkt bleiben, weil der mir wirklich wichtig ist, weil ich den wirklich toll finde. Gerade, was du gerade angesprochen hast, diese Büroszene, wo wir dann switchen zu Helen und sie halt ihren Mann beschreibt, finde ich so grandios, weil das einfach zeigt Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung. Und wir haben halt im Endeffekt diesen stolzen Peter, der im Endeffekt gerade merkt, dass seine ganze Forschung ihm irgendwie unter dem Arsch weggenommen wird, dass jeder irgendwie machen kann, was er will mit ihm und er gar keine Handhabung mehr hat. Und das ihn selbst sagen zu müssen, weißt du, was ich meine? Ist dann, finde ich, einen interessanten Weg, es dann über die Frau zu machen, die ihn wieder in die Arme nimmt, die ihn natürlich auch kennt mit seinen, wo er Schwäche zeigt. Also weißt du, was ich meine? Also diese intimen Momente durch eine andere Person, die ihm aber nahe steht, und wir wissen, dass die Person sich alle nahe steht, gerade durch die verschiedenen Dialoge, die wir gehört haben, gefällt mir wahnsinnig gut. Also wirklich ganz, ganz toll. Bis heute finde ich das immer noch super.
Ja, also ich weiß, was du meinst, ich weiß, wo du herkommst, und es kürzt auch manche Dinge halt sehr ab, ne? Also ich glaube, wenn man tatsächlich die ganze Zeit bei dem Vater, bei Peter bleiben würde, würde das Hörspiel wahrscheinlich insgesamt nochmal eine halbe Stunde länger dauern oder sowas, weil halt es ja immer nochmal einfacher ist, von anderen die subjektive Wahrnehmung der Gefühle schreiben zu lassen. Also das heißt, es ist ja was anderes, als ob ich versuche, sehr kleinschrittig dir zu erklären, wie ich mich gerade fühle, oder ob du, Roman, erklärst, wie du denkst, dass ich mich fühle.
Ja,
das
ja.
ist ja meistens kürzer gefasst, ne? Und das ist ja da dann auch so, ne? Also, dass dann einfach mal von Helen auf den Punkt gebracht wird, wie es gerade dem Vater ja. vorgeht. Also, es geht ja im Prinzip darum, dass sich Michael verletzt, er auch stark blutet, und Helen daraufhin ihn verbindet und ihm dabei erzählt, was in dem Vater gerade vorgeht.
Ja, auch verletzt worden von einer gottgleichen Stimme an dieser Stelle. Er hat nämlich einen kleinen Disput mit einem Obdachlosen oder einem Trinker, wird er beschrieben, glaube ich,
ja.
weil Benjamin wieder rumstreunt, und dann wird eine Flasche nach ihm geschmissen.
Also bei den Hörspielforschern wird er übrigens als katzenquälender Alkoholiker beschrieben.
Sehr gut, dann nehmen wir das doch. Wobei, ich finde das interessant, dass sie das so beschreiben, weil die Katze sozusagen ihn ja als erstes wohl stark kratzt und er dann sozusagen ja in die Abwehrhaltung geht.
Er hat sich ja nur gewehrt.
Krass gewehrt und zu krass auf jeden Fall. Das kommt dann dazu, dass die beiden sich beschimpfen, eine Flasche nachgeworfen wird, und ich will es auch gar nicht so kleinschrittig machen. Wie gesagt, ich würde echt einfach sagen, wir haben diesen Biomechaniker, der in der ersten Folge, nein, die Familie wird erst vorgestellt in der ersten Folge. Wir lernen, wie gesagt, wie die ganzen Menschen miteinander leben, harmonieren. Wir lernen Peter Lesters Arbeit kennen, finde ich halt auch nochmal interessant. Einblicke in bestimmte Mechaniken, die genutzt werden, auf jeden Fall zu diesem Zeitpunkt. Ich weiß nicht, wie das heute noch ist. Aber Identifikationsfaktor ist für mich natürlich in der Zeit natürlich Michael so. Mhm. Und ich fand es ganz interessant, aus heutiger Sicht das Ganze nochmal zu hören. Und ich teilweise mit Peter Lester gefühlt habe. Gerade wenn er dann die Angebote bekommt von verschiedenen Nationen und dann auch das Angebot ganz bewusst ablehnt und wirklich in diese Konfrontation reingeht, das ist ja schon fast am Ende des Hörspiels, muss ich sagen, fühle ich den so und kann den, glaube ich, habe den, glaube ich, als Jugendlicher nicht so gefühlt. Also auch noch mit so ein bisschen Abstand das Ganze zu hören, fand ich echt nochmal ganz spannend.
Ihr Abstand ist da, finde ich, auch ein gutes Wort für mich, weil ich finde halt, es ist halt so ganz typischer 80er Jahre, mit 40er, so. Ich glaube einfach, dass es solche Menschen heute nicht mehr gibt, also die auch mit so einer Selbstsicherheit um sich herum agieren, dass sie der Meinung sind, dass so alles, was sie machen, halt eine gewisse Richtigkeit hat und eine gewisse Wertschätzung halt bedarf. Er wird ja am Anfang ziemlich derbe abgewiegelt von so einem Personaler, wo er das Gespräch dann beendet, sagt, so, wir müssen hier nicht mehr weiterreden, ich werde jetzt mit dem Chef reden. Und als das dann nicht funktioniert, er dann von seiner Sekretärin seine Kündigung formulieren lässt. Ich weiß nicht, ich glaube, heute wird es einfach nicht mehr so funktionieren. Also wahrscheinlich würdest du auch irgendwie gehen, aber du hättest dann mit 3 Klicks im Internet schon die nächste Stelle parat oder würdest dich vorher auf jeden Fall erstmal absichern, weil da geht es ja auch quasi darum, dass er halt dachte, die rennen mir alle die Türen ein im Nachhinein. Ich kriege auf jeden Fall einen neuen Job.
Ja.
Um dann festzustellen, nee, ist gar nicht so. Irgendwie alle, die mich haben wollten, die wollen mich auf einmal nicht mehr. Das hat ja einen Grund. Also da geht's ja im Hörspiel drum. Also dass da wirklich extrem mächtige Menschen halt die Fäden ziehen, dass der bloß keinen anderen Job mehr kriegt, weil sie ihn halt haben wollen.
Und er als Spielball in diesem Ganzen fungiert, genau.
Ja.
Und das, finde ich, kommt aber in der ersten Folge auch schon sehr, sehr, sehr gut raus und hält sich ja bis zum Ende auch durch. Aber ich würde gerne auch mal bei dieser Kündigung bleiben. Es ist ein Film gewesen, haben wir gesagt, es ist ein 4-teiliger Episodenfilm, aber nichtsdestotrotz finde ich, wir nehmen bei der Kündigungsszene und auch später in der Büroszene, wo er da ja auch, ich habe gerade im Renitent im Kopf gehabt, als du das kurz beschrieben hast, wo er da einfach wirklich sitzt, überzeugt von sich ist, und auch bei der Kündigung nimmt er aber uns an seinen Emotionen teilhaben lassen, die ganze Zeit im Kopf wieder mit. Ne? Also auch bei der Kündigung.
Also das ist im Film nicht so.
Das kann ich dir jetzt gar nicht aus dem Kopf sagen. Aber nichtsdestotrotz finde ich die Anteilnahme, also er macht das und wir nehmen teil. Und das finde ich super. Und wer kennt es nicht, dass man irgendwie vielleicht auch mal gerade nochmal irgendwie 3-4 emotionale Sätze aufschreiben will nach irgendeiner doofen Situation, weißt du, wie ich meine?
Ja, ja, aber die schicke ich halt nicht ab.
Ja, okay. Und er zieht's halt durch.
Ja. Ja, also dieses Hörspiel endet ja mit dem Cliffhanger, ja, weil es ja ein Mehrteiler, ja, ist. Also wir haben jetzt ja keine Reihe wie bei den 3 Fragezeichen, das kann man vielleicht auch schon mal dazu sagen, sondern es ist halt wie der Film ein abgeschlossenes Projekt, mhm, wobei die Hörspiele halt nur 3-teilig sind und der Film halt 4-teilig ist.
Ja, finde ich auch gut. Das ist wirklich, ja, sehr komprimiert, aber finde ich absolut passend. Fehlt mir nichts.
Bei der Folge, die wir heute besprechen oder beim Ganzen?
Nee, also der genau, das, du sprichst ja gerade von allen 3 Teilen und so beziehe ich mich da jetzt auch drauf und sage, dass ich nicht 4 Teile hätte gebraucht, sondern ich finde auch die Situation mit dem Cliffhanger am Ende, die dann so ein bisschen verweist, dass er, lass uns da ganz kurz nochmal, nur dann ganz kurz rund zu machen, Peter bekommt die Chance im Endeffekt am Ende für eine japanische Organisation zu arbeiten, die aber ihren Sitz oder ihr Labor im australischen Busch hat. Und somit wird die ganze Familie nach einem aufregenden, kurzen Zusammenschnitt, wie war das nochmal, er bricht da diese Sache runter und schlägt sich den Kopf auf und kann sich nicht bewegen und kommt ins Krankenhaus. Und nachdem er dann wieder genesen ist, geht die Familie gemeinsam nach Australien und geht die neue Stelle an. Mhm. So, und im Camp ist so ein großes Camp aufgebaut, Militärcamp. Dort verlässt Michael das Camp und dann ist so ein bisschen der Cliffhanger und es geht dann mit Folge 2 und Folge 3 weiter.
Tatsächlich, ich habe irgendwie, ich habe es auch gerade noch gehört, das endet doch in Deutschland, oder?
Nee.
Nee, tatsächlich sind sie schon im Camp?
Ja, sind im Camp und er buddelt sich dann unten unter dem Zaun durch, weil er Benjamin sieht.
Stimmt, ja, genau.
Genau, und dann buddelt er sich unten durch und verlässt somit das Camp, ob er da irgendeine Halluzination hat und so wird gar nicht richtig klar. Er beschreibt das selbst in seinem Tagebuch einfach, dass er da nicht viel gesehen hat, mhm, und läuft dann orientierungslos durch den Busch. Und letzte Situation mit Peter ist dann, dass er den Vertrag unterschreibt, obwohl das alles nicht gut lief. Und dann dadurch aber dann die Möglichkeit hat, seinen Sohn zu suchen durch die Mithilfe des Militärs. Und dann lässt uns das Hörspiel komplett alleine.
Ja.
Und wenn dann Leute Bock haben, über die Aborigines was zu lernen, über den Busch, über das Leben im Busch und über verschiedene geopolitische Auseinandersetzungen und wie die großen Mächte dann doch irgendwie die Fäden in der Hand haben, dann ist das ein mega cooles, dreiteiliges Ding, was man sich wirklich reinziehen kann, finde ich.
Ja, also da wir nur über den ersten Teil reden.
Ja, wir reden nur den ersten Teil.
Kann ich sagen, ja.
Ja, pass auf.
Ja, ja.
Pass auf.
Ich war hyped, als ich es angehört habe, ja, es weiterzuhören, ja.
Und das nehme ich jetzt noch vorweg. Du machst ja vielleicht nochmal Bewertungen am Ende oder wir reden nochmal ganz kurz, wie du es fandest, vielleicht darüber am Ende. Mhm. Wenn du mir sagst, Sven, welche findest du von den 3 Teilen am besten? Finde ich den 3. Teil am besten.
Okay.
Aber weil ich halt mit der ersten Folge, die habe ich halt als erstes gefunden sozusagen und habe mir dann die anderen beiden nach und nach dazu gekauft gehabt, ist das sozusagen mein Einstieg gewesen. Deswegen habe ich auch diese Folge gewählt. Und weil ich finde, wenn wir über die erste Folge sprechen, da werden sehr viel Basisinformationen genannt. Ich finde, die Handlung in Teil 2 und Teil 3 im Hörspiel, da sollte man nicht zu viel spoilern. Da passiert viel, aber ich finde, in der ersten Folge sind alles so Basisinformationen und ein bisschen, wie sieht das alles aus. Da kann man nicht so viel spoilern. Im 2. und 3. finde ich, da passiert so viel und da sind so noch ein paar wichtige Persönlichkeiten, die da eingeführt werden. Da würde ich ungern mit dir drüber schnacken, sondern das würde ich lieber sagen, das sollen die Leute draußen, wenn sie Bock haben, lieber selbst hören.
Inhaltlich, gut, man muss auch sagen, ne, also dass Benjamin halt in Deutschland gelassen werden muss, weil man nach Australien keine Tiere einführen darf.
Ja.
Da gibt's auch noch mal eine große Auseinandersetzung, wo Peter das Tier halt am Straßenrand aussetzt, mit dem Auto weit wegfährt und das Tier dann trotzdem nach Hause findet. Er seinem Sohn Michael halt die Situation erklärt und Michael meiner Meinung nach ein bisschen zu cool reagiert, aber...
Aber genau das ist der Punkt auch wieder, was ich eben meinte, diese Familienkonstellation. Ich finde, man hört, und das, lass uns da ganz kurz reingehen, man hört, wie der Vater dieses Tier auf der Straße entlässt, weit Düsseldorf, Duisburg, ich weiß gar nicht mehr, irgendwas mit D auf jeden Fall. Er lässt das Tier raus und fährt viele Kilometer nach Hause. Das Tier schafft es wieder nach Hause. Michael findet es und sagt, ich muss das Tier waschen. Und ab dem Zeitpunkt hörst du das schlechte Gewissen vom Vater.
Ja.
Und er geht nach ich glaube einen Tag, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, auf jeden Fall noch 3-4 Tage, bevor es losgeht, geht er zu seinem Sohn. Und das ist genau das, was ich meine, geht auf Augenhöhe und sagt, hey du, ich habe Scheiße gebaut, ich habe deine Katze aus dem Auto gehauen und es wäre fast so gewesen, dass es nicht wieder nach Hause gefunden hätte. Es hätte was passieren können. Also diese Schuld redet er von sich ab und dann im Endeffekt, da können wir drüber streiten, aber der Umgang damit von Michaels Seite ist dann, finde ich, auch nochmal, als er sagt, so ey, ich gebe dir Option A, du kommst mit, aber ohne Benjamin, oder Option B, du bleibst hier, aber dann Internat mit Benjamin, finde ich einen pädagogisch gesehen interessanten Kompromiss, auf den Michael dann auch eingeht und das dann so ein bisschen einsieht. Mhm. Vielleicht zu cool, da lasse ich mich drauf ein. Aber ich finde, aus einer erwachsenen Sicht zu sagen, ey, du, ich habe das und das gemacht und das tut mir echt leid. Und wir sitzen aber jetzt hier in dieser Situation und entweder kommst du mit ohne Benjamin oder wir müssen das für dich finden und du bist leider 5 Jahre ohne uns. Das wird dann ja auch nochmal gesagt irgendwie. Mhm. Finde ich interessant. Finde ich auf Augenhöhe, weißt du?
Ja, hätte dem Hörspiel nochmal eine ganz andere Wendung gegeben übrigens, wenn in der Schweiz aufs Internat gegangen wäre. Und die Szene, die ich am Anfang einmal kurz angesprochen habe, also die, wo Michael auf einem alten Fabrikgelände spielt, ausrutscht und in einen alten Notschacht irgendwie fällt und Benjamin dann wie ein Hund agiert und dann die Situation erkennt, nach Hause läuft und dann Michael gerettet wird. Ja. Da finde ich das tatsächlich ganz interessant. War damals ja noch kein Ding, weil ich weiß nicht, der war ja vielleicht 10 Jahre alt oder sowas, aber ich finde es ganz interessant, dass der Doktor, zu dem sie ihn dann bringen, David Nathan heißt.
Ja. Ist für mich immer wieder ein Lassie-Moment, ne? Also jedes Mal, wenn ich das höre, denke ich immer an Lassie. Lassie bellt 2-mal und dann, was? 3 Kinder sind in den Brunnen gefallen? Wir kommen sofort.
Ja.
Aber wie gesagt, für mich immer wieder diese Bindung Mensch-Tier und das ist ja auch etwas, ohne vorzugreifen, was Michael später im Busch ganz gut gebrauchen kann. Seine Tiernähe und seine Freundlichkeit und seine Neugier und seine ganzen Sachen, finde ich, werden in der ersten Folge schon sehr schön aufgebaut und dann weiter thematisiert.
Ja.
Und nochmal, was ich auch gut finde, es bleibt nicht bei Michael. Das heißt, wir haben immer den Fokus zwischen Michael, was macht der eigentlich gerade? Was machen die Eltern? Und die erleben teilweise auch unterschiedliche Sachen. Und ich finde, das macht es sehr, also gerade für diese Zeit, wirklich sehr, sehr speziell. 1982. Also wie gesagt, das ist schon sehr gut.
Ja. Wollen wir mal da kurz einen Strich drunter machen? Einen Cut.
Machen wir
einen
Cut. Wir
kommen dann nachher nochmal auf die Wertung. Ich würde dann tatsächlich einfach, wenn wir mit beiden Hörspielen durch sind, einmal ganz kurz so den Satz sagen, wie fandst du's? Und dann die Gegenfrage, wie fandst du's zum anderen? Und dann im Prinzip so ein bisschen eine Wertung haben. Vielleicht auch dann auch nochmal inhaltlich über beide Hörspiele sprechen. Also was ähnlich ist, was schwierig ist aus heutiger Sicht. Mhm. Und ich würde jetzt einfach mal ein paar Jahre zurückgehen. Also zumindest von 1982 aus gesehen, in das Jahr 1966. Denn da wurde tatsächlich das Hörspiel Ein Fall für Perry Clifton, Das Geheimnis der weißen Raben, vertont. Mhm. Und ich bin in den 80ern auf dieses Hörspiel gestoßen, und zwar in der Stadtbibliothek Bielefeld, wo meine Mutter in der Zweigstelle Stieghorst sich immer neue Bücher ausgeliehen hat. Und da man Kinder in einem gewissen Alter halt nicht einfach alleine zu Hause lässt, musste ich sie halt immer begleiten. Und habe dann die Zeit halt dazu genutzt, mal so durch die Kinder- und Jugendbücher Abteilung da durchzugehen. Es war ein riesengroßes Schachspiel da in der Mitte, wo ich dann auch sehr dilettantisch gegen mich selbst Schach gespielt habe, weil das war ja auch immer ein Ort der Ruhe. Also man durfte auch nicht laut sein. Das war ja sowieso dann auch immer sehr anstrengend für mich als Kind. Aber es gab auch so eine Ecke, wo Kassetten ausleihbar waren. Jetzt nicht viele. Das war so eine kleine Regaleinheit, wo vielleicht 50 Kassetten oder sowas drin waren. Aber halt wirklich dann alles querbeet von irgendwelche Kinderhits über Rolf Zuckowski und das singende Nashorn oder wie es auch immer damals hieß, über verschiedene Hörspielreihen. Und da ist mir das so einfach ins Auge gestoßen, weil ich fand halt irgendwie, das Cover sah schon reißerisch aus. Es sah wie etwas aus, was so eine Mutprobe für mich auch darstellte, weil, also ich meine, heute kann ich das mit einem sehr nüchternen Auge halt hören, aber ich weiß auch noch genau, wie ich mich damals gefühlt habe. So mit, weiß ich nicht, wie alt war ich da? 5, 6, 7 Jahre alt? Nee, vielleicht eher 7, 8. Aber trotzdem, ich finde, das hat schon seine gruseligen Momente. Und ja, Das war damals so, ich traue mich das einfach mal. Ich bin mir jetzt ziemlich sicher, da musste ich jetzt mutmaßen, dass ich so 2 Anläufe brauchte, bis ich mich wirklich getraut habe, mir das irgendwie auszuleihen. Mhm. Aber es ist halt hängen geblieben. Es ist wirklich, ich kann mich an fast keine anderen Kassetten mehr erinnern, die ich mir da irgendwie ausgeliehen habe. Aber das ist wirklich, es hat überdauert. Und du hast ja eben gesagt, dass du gerne wissen würdest, warum ich die Vinyl in meiner Sammlung habe.
Ja.
Und zwar habe ich die in der Recyclingbörse gefunden, zusammen mit ganz vielen anderen Hörspiel und, naja, was heißt Hörspiele? Also es gibt ja auch so Hörspiele vor unserer Hörspielzeit, so diese ganzen Winnetou-Filmadaptionen, die auch im Europa-Palag erschienen sind, für die ich mich halt null interessiere. Also da würde ich nie auf den Gedanken kommen, mir das irgendwie anzuhören, warum auch immer. Also ich habe da einfach, passiert nichts. Und so, sowas war da drumherum, aber dann habe ich diese Vinyl in der Hand gekriegt und dachte mir, wow, nach all den Jahren läuft die mir wieder über den Weg. Und hat dann wieder mal so mein Interesse geweckt. Und im Austausch mit dir ist mir dann noch aufgefallen, dass man bei Streaming-Anbietern auch wirklich noch die Perry Clifton-Hörspiele hören kann. Es sind jetzt nicht viele, aber man kann sie alle hören.
Ja.
Und ich habe das Gefühl, also wenn ich das so richtig rausgelesen habe, habe ich sowohl dich als auch deine Partnerin mit Perry Clifton angesteckt.
Ja, wir haben die jetzt, wie gesagt, das war ja so ein bisschen die Aufgabe, auch mal reinzuhören und dann haben wir die immer abends jetzt uns weggesnackt. Mhm. Denn ich, und das kann ich auch ganz gut sagen, kannte Perry Clifton nämlich überhaupt nicht. Der ist komplett an mir vorbeigegangen. Obwohl ich so Detektiv und werden bestimmt auch noch hinterher von bestimmten Sachen sprechen, wer davon inspiriert worden ist vielleicht gegebenenfalls. Aber ich habe da wirklich sehr gerne hingehört. Es ist wirklich sehr, sehr interessant.
Genau, also es spielt ja in Großbritannien, also in England, mhm. ist aber von einem deutschen Autor, von Wolfgang Ecke, der sehr umtriebig war, so in den 60er, 70er Jahren, hat viel geschrieben. Mhm. Und es ist ja der, im Gegensatz zu dem, was du rausgesucht hast, ist es ja der dritte Teil der Hörspielreihe. Ich glaube, so viele gab es gar nicht, 7 oder sowas.
Ja, hat mich verrückt gemacht. Hat mich direkt verrückt gemacht.
Ja.
Ich musste im ersten anfangen.
Ja, aber ich finde tatsächlich, dass es keinen großen Unterschied macht, weil du sehr gut eingeführt wirst am Anfang. Also es wird am Anfang nach so einer ziemlich catching Intro-Melodie. Also ich finde tatsächlich diese Melodie, die klingt so richtig schon nach 60er Jahre irgendwie Miss Marple, weiß ich nicht. Wird dann direkt erzählt, wer Perry Clifton ist, wer Dickie Miller ist, also der beste, auch ein bisschen weird, der beste Freund von Perry Clifton, einem Kaufhaus.
Und sein größter Fan.
Und sein größter Fan, ja. Dickie Miller ist halt, wie alt ist der, 11 oder sowas?
Ja, 11 oder 12, ja.
Perry Clifton ist Kaufhausdetektiv, aber laut der Meinung von Dickie Miller halt der beste Detektiv Londons. Ja, du lernst damit eigentlich alle wichtigen Menschen kennen. Für das Hörspiel. Der Rest, alles, was eingeführt wird, soweit ich das in Erinnerung habe, ich habe jetzt nicht nochmal alle gehört, da bist du mir vielleicht voraus, spielen keine Rolle mehr in den weiteren Hörspielen.
Naja, genau, und da mache ich einen kurzen Inside-Check, denn die erste Folge, da ist er noch kein Detektiv.
Ach, echt nicht?
Nee, da ist er noch kein Detektiv. Und zwar in der Folge mit den Beinen, das Beinkleid, das braune Beinkleid.
Müsste ich gucken.
Nicht das silberne Buddha, das braune Beinkleid. Da hat er noch keine Detektivrolle, da ist er noch im Maklerbüro von diesem Kaufhaus. Aber weil er dann diesen Fall löst, wird er dann in die Detektivabteilung weitergeleitet.
Ja, warum auch nicht?
Habe ich aber auch nur im Rahmen der Recherche habe ich das auch nur gelesen.
Ja, und das ist ja vielleicht, also das Hörspiel an sich ist halt vom Plot her weitaus weniger kompliziert zu erklären, finde ich, als jetzt der schwarze Bumerang, weil es halt gar nicht so sehr um persönliche Differenzen geht, also am Ende des Hörspiels schon, aber nicht um persönliche Differenzen der Hauptcharaktere, sondern es geht einfach darum, dass am Ende des Falls, der aufgelöst wird, es einfach einen Familienkonflikt gibt.
Ja, ja. Ich habe diesen, ich werde vielleicht zwischendurch sagen, dass ich den kleinen Jungen Diggi nenne.
Okay.
Ja. Ich finde manchmal, ist es hört sich so an, so wie, ey Diggi, Diggi, ja was geht?
Ja, also du hast halt den Chef von Perry Clifton, der auf einmal vor der Tür steht und sagt, dass er irgendwie da einen Kumpel hat, irgendwo weit außerhalb. Hm. Der halt so ein altes englisches Anwesen hat, was zum Hotel umgebaut werden soll oder schon umgebaut wurde. Da sind in den letzten Jahren Diverses passiert, was dazu führt, dass halt kein Mensch mehr da irgendwie freiwillig hingehen will. Es wird von Spuk geredet und ja, der direkte Vorgesetzte von Perry Clifton gibt quasi Perry Clifton den Auftrag, da nochmal hinzufahren und da inkognito zu ermitteln.
Genau, und er soll Diggi mitnehmen, weil dann sieht das gut aus und nimmt er seinen Neffen mit sozusagen und hat er direkt eine Tarnung.
Ja.
Dann kamen die beiden raus. Ich hatte direkt ab dem Moment Gespensterschloss-Vibes.
Ja.
Da ist ein Schloss und da spukt's und die Leute hauen da ab und schaffen es keine Nacht zu überdauern.
Ja, und der direkte Vorgesetzte, also quasi der Hauptauftraggeber der drei Hitchcock. Fragezeichen, Hitchcock, gibt ja da auch quasi den Fall.
Genau.
Ja.
Also war ich da schon, ich war hyped.
Ich verstehe, wo du herkommst, ja.
Okay.
Ja, ich glaube aber tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob ich, als ich das erste Mal gehört habe, doch klar, habe ich schon drei Fragezeichen gehört. Nee, das ist ja Quatsch.
Die Frage ist halt, ob du die Folge schon gehört hast. Also das kann ich dir bei besten will nicht mehr sagen, wann ich wie was in welcher Reihenfolge gehört habe.
Doch, ich habe die schon relativ früh gehabt und auch viel gehört. Also das war schon, du sollst dich vor dem Buchstaben GS fürchten. Ja, denn das sind meine Initialien. Es war immer ein Running Gag hinten auf der Rückbank, wenn wir irgendwie vom Sport oder vom Musikunterricht oder sowas dann mit mehreren Kindern die Folge gehört haben. Mhm. Aber um die Folge soll es heute nicht gehen, sondern halt um die Folge 3 von Perry Clifton. Und ab dann ist es halt so, es werden sehr viele Charaktere eingeführt, wenn sie da vor Ort sind. Was ich übrigens sehr interessant finde, ist, dass er kein Alias benutzt. Mhm. Musste man in den 60ern wahrscheinlich auch noch nicht, weil kein Mensch auf dem Land wusste, wer Perry Clifton ist. Warum auch? Weil ich glaube auch nur Dickie Miller meinte, dass er halt irgendwie eine schillernde Persönlichkeit ist. Ansonsten ist er, glaube ich, einfach ein einfacher Kaufhausdetektiv. Mhm. Wir lernen Paganini kennen, den, ja, was ist er da? Den Concierge.
Ja.
Da in dem Hotel.
Ja.
Die gute Seele des Hauses. Ein Gitarrist, der aufgrund dessen, dass er halt ein Musikinstrument spielt, wahrscheinlich nach dem einzigen Musiker benannt wurde, der da auf dem Anwesen bekannt war, also der Geiger Paganini. Mhm. Wir lernen halt den Chef des Ganzen, das Familienoberhaupt kennen. Namen ich mal gerade gucken muss. Sir Douglas Everbridge müsste das ja sein. Ich habe mir die Namen tatsächlich bis heute nicht gemerkt, weil also das ist wie dieser Loriot-Sketch.
Ja. Ja. Also das sind die Stimmen, die dann wieder auftauchen oder die bestimmten Handlungen, würde ich auch sagen. Das sind wirklich sehr viele Namen, sehr viele Leute.
Ja, genau. Du lernst halt nach und nach Leute kennen, aber ich finde, irgendwie im Kopf geblieben ist mir halt nur halt dieser Paganini. James Berry, so heißt er, der dort auch ein Lied singt, was ich auch finde, es ist sehr atmosphärisch irgendwie. Also auch, das ist etwas, was ich in diesem Hörspiel halt wirklich krass finde, wie viel Liebe zum Detail halt das ganze Sounddesign gestaltet wurde. Von Entfernung, von wenn er die Gitarre in die Hand nimmt, dass du wirklich hörst, wie dieses typische, du haust jedes Mal irgendwie mit der Gitarre irgendwo vor und dadurch, dass der Körper ja hohl ist, hast du halt so einen ganz typischen Hohlsound, der einfach auch da ist. Dann, wie er dieses Lied spielt, was dir quasi, also dieses Lied, das ist mir im Prinzip jetzt erst so bewusst geworden, gibt dir eigentlich erst den Hint, worum es da geht. Also dieses Lied spielt ja Dickie Miller alleine vor als Kind, um ihn zum einen, glaube ich, so ein bisschen das Fürchten zu lehren, aber zum anderen, um mir halt nochmal darauf hinzuweisen, um was geht's hier eigentlich und warum hört ihr Raben und warum seht ihr weiße Raben?
Da wollte ich dich fragen, ob du das als Kind, also auch wegen dieser Erfahrung jetzt nochmal wieder gehört und neu gehört, ob du da auch nochmal eine andere Erfahrung hast oder ob du das als Kind schon gecheckt hast?
Nein, ich habe das als Kind null gecheckt.
Okay.
So. Ich habe es eigentlich größtenteils halt gehört, weil es halt so gruselig war, aber also auf so einer Ebene, wo es ging. Also auf so einer Ebene, wo ich vielleicht so 2-3 Mal in meinem Leben nachts aufgewacht bin, weil ich irgendwie einen Albtraum davon hatte, aber an sich ging's einfach gerade so fit. Ja, aber diese ganzen Zusammenhänge, das habe ich nicht gecheckt. Also am Ende des Tages geht's halt darum, dass die beiden als ganz normale Bewohner des Schlosses halt genauso vertrieben werden sollen wie alle anderen vorher und durch verschiedene Geheimgänge, die es halt in die Zimmer gibt, werden ihnen immer wieder Sachen hingelegt oder weggenommen. Und durch ein verstecktes Lautsprechersystem in den Zimmern wird halt der Eindruck vermittelt, dass Raben dort langfliegen, ohne dass man sie sieht. Was wahrscheinlich heutzutage gar nicht mehr so eindrucksvoll wäre wie damals. Aber für damalige Verhältnisse ein Riesenkniff.
Ja.
Versteckte und Lautsprecher.
Ja, konnte man sich ja schon gar nicht vorstellen.
Ja, es wird halt ermittelt. Es werden verschiedene Personen aufgedeckt, also was deren tatsächlicher Name ist. Also es gibt da mehrere Personen, die halt unter falschem Namen da auftauchen. Es geht im Prinzip darum, dass das Hotel verkauft werden sollte und das Familienoberhaupt sich halt dagegen entschieden hat und andere Familienmitglieder das nicht so cool fanden, dass sie jetzt auf Geld verzichten müssten. nur weil das Oberhaupt meinte, wir müssen hier das Familienanwesen weiter betreiben und da ein Hotel draus machen. Das war es im Großen eigentlich auch schon, ne? Also wie gesagt, also diese persönlichen Geflechte oder sowas, das ist halt weitaus weniger kompliziert, als es halt beim schwarzen Bumerang ist. Und das mag vielleicht auch daran liegen, dass es 20 Jahre älter ist. Ich finde es halt extrem gut gemacht, so einfach als einfach gestrickte Detektivgeschichte, die man so locker in 50 Minuten so wegsnacken kann, wo halt hörspieltechnisch mit ganz viel Liebe zum Detail gearbeitet wurde. Also so Sachen, die bei vielen Europaproduktionen halt wirklich sehr, naja, dilettantisch irgendwie gelöst wurden, ist das halt noch so eine Produktion, wo wirklich extrem drauf geachtet wurde, dass du halt auch wirklich das Gefühl hast, in dieser Situation zu sein, selbst wenn du Kopfhörer auf hast. Das ist ja immer noch der große Unterschied. Hörst du das irgendwie über eine Anlage oder hast du wirklich die Kopfhörer direkt drauf und merkst, ob die Leute wirklich gerade im Wald stehen oder ob du halt den Raumhall vom Studio noch hörst und das irgendwie überhaupt nicht danach klingt, dass sie gerade in der Natur sind. Mhm. Ich finde, das hat man wirklich sehr, sehr gut gelöst bei dem Hörspiel. Ich glaube, mehr kann ich dazu nicht sagen.
Steht und fällt halt auch immer wieder, glaube ich, so von dem, was ich jetzt gehört habe mit dem Jungen. Ich meine, würde mich noch interessieren, hast du damals das Ganze aus der Sicht von Perry Clifton gehört und war der Junge so ein bisschen, naja, hat er dich genervt oder fandst du den, hast du dich damit identifizieren können? Wärst du auch gerne an der Seite eines großen, berühmten Detektivs gewesen? Das waren noch so Fragen, die mir so durch den Kopf gegangen sind, als ich das gehört habe.
Boah, ist eine gute Frage, tatsächlich. Also, es ist ja tatsächlich einfacher, der Sidekick von einem Erwachsenen zu sein, was der auch nochmal so eine gewisse Sicherheit gibt, so einen sicheren Hafen gibt. Als wenn du jetzt so Teil von so einer Jugendbande bist, die dann teilweise auf sich allein gestellt sind und wo es dann manchmal auch an Erwachsenen fehlt, weil sie halt kräftemäßig dem Gegenspieler halt unterlegen sind. Aber aus damaliger Sicht hatte ich, glaube ich, eher so Zukunftsgedanken, also dass ich gerne halt so die deduktiven Fähigkeiten von Perry Clifton haben würde, weil ich finde halt, dass Dickie Miller jetzt, also der spielt schon irgendwie eine wichtige Rolle.
Gibt auch manchmal Hinweise, ne? Also manchmal ist er auch so derjenige, der den Clou sieht und mit seiner kindlichen Naivität vielleicht auch was sagt oder was fragt, was dann Perry Clifton auf die Spur bringt. Also er ist nicht unwichtig, das meine ich.
Ja, und er wird halt auch tatsächlich eingesetzt, also mit all den Ressourcen, die er mitbringt. Und wenn es halt manchmal die ist, ein Kind zu sein, wie da ja auch einfach, nehmen Sie doch den Jungen mit, das wirkt dann nicht so auffällig. Und ich finde, dass Perry Clifton Dickie Miller auch nie das Gefühl gibt, dass er jetzt ein nerviger Klotz am Bein ist, der einfach nur für die Außenwirkung da ist, sodass man halt denkt, das wäre halt ein ganz friedlicher Mann, der mit seinem Neffen zusammen da ist, sondern nee, die sind schon ein Team. Die sind schon Buddies. Das wird ja auch am Anfang dazu benannt, dass es sein bester Freund ist. Finde ich immer noch weird, aber ja, wenn es funktioniert.
Ja, also der Kleine möchte ja selbst irgendwie Detektiv werden und hat da Ambitionen zu und finde ich auch ganz witzig, wird dann ja auch dann irgendwie die Eltern werden auch genannt und dass das mit den Eltern abgesprochen ist und natürlich irgendwie eine Vaterfigur, habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt beim Hören, also dass er schon irgendwie aufschaut und ihn da irgendwie bewundert für das, was er da tut, wird ja auch im Hörspiel schon direkt am Anfang gesagt, aber die Augenhöhe fand ich dann doch schon sehr bezeichnend, also er wird wirklich auf Augenhöhe auch mit ihm geredet, ihm erklärt, was gerade passiert. Er wird in den Plot eingeführt. Man könnte ja auch das Kind rauslassen und könnte sagen, ach komm, mach mal das. Aber das wird natürlich auch genutzt, um die Hörer abzuholen und mit denen sozusagen über das Kind zu kommunizieren, was die Situation ist. Kann man natürlich perfekt dafür nutzen.
Ja, ist schon krass. Also ich meine, wenn man das aus heutiger Sicht sieht, denkt man sich, ja, ist ja irgendwie, sollte zumindest normal sein, ne? Also auch Kindern auf Augenhöhe zu begegnen und ihnen halt nicht nur die persönlichen Weltansichten aufdrücken, so. Aber ja, du hast recht, tatsächlich. Also es gibt natürlich so manchmal so Situationen, wo auch ganz klar ist, wer der Chef im Haus ist, ne? Also wo dann auch gesagt wird, das passiert jetzt so und so und du hast jetzt das und das zu machen, aber dennoch, ja, es ist schon so, dass gerade unter dem Aspekt, dass wir in den 60er Jahren sind, wirklich die Augenhöhe eingenommen wird. Aber man muss auch irgendwie sagen, dass Dickie Miller auch wenig aufmüpfig ist.
Er ist wohlerzogen, natürlich.
Ja. Also, die sind schon irgendwo ein Team, die aber auch sehr reibungslos funktionieren.
Also es wirkt auch so, als wie eingespielt. Weißt du, was ich meine? Also, der eine kennt den anderen, weiß genau, wie er reagiert, wie er zu reagieren müsste und liegen da ja auch meistens richtig. Aber ja, hast du bei der Folge aber nicht zusätzlich noch, ich komme so ein bisschen darauf, so Gespensterschloss-mäßig, hast du gar nicht dabei gedacht, als du mir die gegeben hast?
Nee, überhaupt nicht. Ich habe einfach darüber nachgedacht, was wäre einfach mal so ein vollkommener Out-of-the-Box-Guess. Ja, das war das Erste, was mir einfach eingefallen ist. Und als wir dann beide darüber gesprochen haben, dass wir ein Maritim-Hörspiel nehmen, ja, hat das irgendwie dann auch gepasst. Es war ja mehr Zufall. Also wir haben nicht gesagt, wir nehmen jetzt Maritim, sondern es kam eher so, dass wir beide eher so in die Maritim-Richtung gedacht haben.
Ja.
Weil wir einfach mal was Abwegiges nehmen wollten.
Finde ich witzig. Ich habe es ja eben schon mal so in Einleiten gesagt. Ich hatte von Anfang an so ein bisschen Gespensterschloss-Vibes. Und umso mehr ich es aus diesem Blickwinkel gehört hatte, dachte ich so, ja klar, also er möchte auf jeden Fall nochmal so diesen Hint reinbringen. Wann hört Angst auf? Wie lange hält Angst? Und wie ist das überhaupt? Und hatte ich irgendwie die ganze Zeit noch im Hinterkopf. Und deswegen sagte ich auch am Anfang so ein bisschen, sehr inspiriert aus meiner Sicht, weil ich habe da sehr viele Sachen sozusagen wiedererkannt. Auch Soundset und natürlich nutzt man da bestimmte Klänge, bestimmte Sachen, die irgendwie in einem großen schottischen Castle da irgendwie genutzt werden. Aber interessant, dass du es gar nicht so gesehen hattest oder gar nicht so aus diesem Blickwinkel genutzt hattest.
Ja, aber so interessant. Ich habe hier zufälligerweise das Buch des Gespensterschlosses.
Ja.
Hier in meinem Platz liegen und ich bin mir gerade nicht sicher, wann das rausgekommen ist. Also das Buch wurde 1964 im Random House Verlag veröffentlicht. Also dementsprechend war das zumindest bei Veröffentlichung des Hörspiels schon da. Und ich glaube, dass es kein Buch zu dem Hörspiel gab, sondern dass es tatsächlich als Hörspiel konzipiert war. Hm. Also das Perry Clifton. Mhm. Also dementsprechend wäre halt eine Vorlage da gewesen. Allerdings, jetzt muss ich doch nochmal hier reingucken, allerdings hätte sich dann Wolfgang Ecke wirklich für den amerikanischen Markt interessieren müssen, weil es in Deutschland erst 1981 veröffentlicht wurde.
Hm. Aber du sagst gerade, es ist als Hörspiel auch geschrieben worden, weil er ja auch Buchautor war.
Ich glaube, dass es da nie ein Buch zu gab.
Okay.
Habe ich jetzt tatsächlich nicht geguckt. Gerne an die Recherchierenden da draußen, verbessert mich gerne.
Perry Clifton Romane, der Herr in den grauen Bekleidern. Beinkleidern, die Dame des schwarzen Dackeln. Scheint 1964 war der erste Roman anscheinend.
Ja, ja, aber also wenn der Roman halt 1966 erschienen ist, Sven hat mir gerade eine Liste hier zur Verfügung gestellt, da ist ja auch das Hörspiel entstanden. Also von daher würde das dann ja parallel auch kommen.
Ja.
Ja, aber je mehr du halt so darüber erzählst, desto mehr Vibes kriege ich da halt auch, ne? Also, wo ich mir dann denke, ja, stimmt. Also irgendwie ist da sehr viel an Parallelen. Na klar, also es ist ja keine übernatürliche Geschichte und so viel sei schon mal gesagt, sowohl bei die drei Fragezeichen, das Gespensterschloss, als auch hier bei Fall 3, das Geheimnis der weißen Raben, kommt am Ende halt raus, dass es halt absolut nichts Übernatürliches gibt, sondern halt allerdings aus verschiedenen Gründen die Menschen vom Schloss ferngehalten werden sollen. Also wo es dann halt bei den drei Fragezeichen darum geht, dass das Schloss nicht verkauft wird, geht es halt in diesem Fall darum, dass das Schloss irgendwann verkauft wird.
Plot Twist.
Genau. Wobei ich das nicht ganz verstanden habe. Also ich meine, gut, wenn das Hotel läuft, dann würde es ja sowieso nicht verkauft werden. Aber wenn es halt keiner haben will, dann würde das ja auch zu einem Minimalpreis irgendwie veräußert werden. Aber naja, da sollte man nicht zu sehr ins Detail gehen.
Ja, aber vielleicht ist das jetzt nochmal ein guter Moment, um labelüberzugsmäßig nochmal auf beide Hörspiele zu gucken,
ja,
weil es ja doch noch ein, zwei Sachen war, die uns aufgefallen sind, die wir im Vorgespräch auch schon mal ganz kurz benannt haben. Das Wording der Zeit.
Ja.
Vielleicht ein Thema, wo in meinem Hörspiel zum Ende hin das N-Word gesagt wird.
Genau.
Was natürlich heute nicht mehr zeitgemäß ist. Und was ist bei dir drin?
Das Z-Wort tatsächlich. Also
das Z-Wort.
Als Paganini quasi die Legende vorstellt, warum das Schloss von weißen Raben heimgesucht wird, da geht es darum, dass halt eine Sinti- und Roma-Frau zu dem Schloss kommt und ist verflucht. Ja. Da wird halt noch das Z-Wort benannt.
Ja.
Finde ich sehr spannend, weil bei Europa sind sie jetzt mittlerweile zu Recht dazu übergegangen, da die Sachen nicht nochmal komplett neu vertonen und aufnehmen wollten. Was ich aus Schamgründen auch begrüße, haben sie Disclaimer davor gepackt. Also ich möchte natürlich nach wie vor die drei Fragezeichen oder die fünf Freunde Folge hören, wie ich sie von damals kenne, aus Nostalgiegründen. Fände es aber nicht gut, wenn das halt zusammenhangslos da einfach online gestellt wird. Also von daher die Sache mit dem Disclaimer. Ich weiß nicht, ob das wirklich die perfekte Lösung ist, aber es ist eine Lösung, wo ich das Gefühl habe, es funktioniert irgendwie. Gibt's hier überhaupt gar nicht. Also bei TKKG gibt's ja sogar tatsächlich zwei Folgen, die komplett von den Streaming-Plattformen runtergenommen wurden, weil es halt wirklich gar nicht ging. Also auf YouTube findet man sie noch.
Aber das finde ich wirklich eine richtig, richtig spannende Frage. Und da würde ich auch gerne nochmal an die Leute da draußen geben. Wie seht ihr das? Wie kann man damit umgehen? Auch bei Filmen wird es jetzt immer wieder Thema. Da wird ein Disclaimer vorgemacht. Fasst man solche Dateien nochmal an? Schneidet man die nochmal und oder piepst man oder wie gesagt, im schwarzen Bumerang könnte man, glaube ich, das Wort einfach rausnehmen und der Sinn funktioniert trotzdem vom Ganzen. Bei dir, glaube ich, kann man das gegebenenfalls auch rausnehmen. Vielleicht, bei mir weiß ich, dass man es rausnehmen kann, bei dir weiß ich es nicht. Ja. Aber das müsste man wirklich nochmal explizit hören. Das muss natürlich von den Labels passieren. Mhm. Aber es ist natürlich ein wahnsinniger Aufwand. Nachsprechen wirst du es nicht können, weil das natürlich der Zeit und des Sprechens der Sprecherin natürlich geschuldet ist, das wird nicht funktionieren. Aber ein Disclaimer, finde ich, ist halt auch natürlich immer wieder ein Zeichen der Zeit. Und man versucht damit so ein bisschen zu sagen, damals war alles anders und nimmt sich dem so ein bisschen an. Aber wie gesagt, ich bin gespannt auf die Leute, was die draußen schreiben, wie die das sehen, ob die vielleicht noch eine andere Idee haben, wie man mit so einem speziellen Wording gerade aus der Zeit irgendwie umgeht heute.
Da gibt es übrigens auch eine Folge des Podcasts Ausnahme der Rose, über was wir bei der dritten Abfahrt zum Magischen Kreis, über die haben wir mal gesprochen, die sich halt eine der beiden TKKG-Folgen angenommen haben, die halt von den Streaming-Plattformen runtergenommen wurden und haben dann mit einem Gast, der halt Sinti und Roma ist, darüber gesprochen. Also was halt solche Hörspiele für ihn persönlich bedeuten und haben das Ganze dann mal so ein bisschen eingeordnet. Und das fand ich tatsächlich sehr gut und möchte dementsprechend hier die Folge einmal auch empfehlen.
Cool.
Werde sie dann mal in die Shownotes mit reinpacken, als Spotify-Link allerdings. Nur das ist mir sonst immer zu kompliziert, das bei anderen Streaming-Anbietern da auch noch zu verlinken.
Aber seien damit auf jeden Fall gegrüßt damit.
Ja. Auch wenn sie immer noch nicht auf unseren Versuch reagiert haben, ihnen den magischen Kreis quasi zu erklären, sodass sie es verstehen können, beziehungsweise sie wäre da falsch, sondern nur einer von beiden.
Es bleibt spannend.
Es bleibt spannend, genau. Ich glaube, da kommt nicht mehr viel. Aber ja, also das Wording ist halt die eine Sache. Während wir jetzt da gerade drüber gesprochen haben, ist mir mal so in den Sinn gekommen, dass man da, glaube ich, heutzutage mit AI tatsächlich was ändern könnte. Du bist da mehr drin als ich, weil ich benutze halt nur das, was mir so kostenlos an Tools zur Verfügung gestellt wird im Internet. Du bist ja aus beruflichen Gründen da ein bisschen in den teureren Sektoren auch unterwegs, was so AI angeht.
Wenn du genug Samples von der Person hast, von dem Audio, dann kannst du damit einiges machen. Und da wir ja jetzt in dem Fall halt bestimmte Anteile des Sprechers einfach haben, ist es ein Aufwand, es muss geschnitten werden, es muss im Endeffekt der KI zur Verfügung gestellt werden und dann kann sie das reproduzieren. Aber alles auf der Grundlage von den gesagten Worten.
Ja, ja.
Und dann natürlich auch darüber hinaus. Ja. Aber das heißt, du musst sie erstmal füttern mit Informationen, das muss halt irgendjemand machen.
Genau, aber das ist ja bei allen Dingen so, ne? Also ich meine, das ist irgendwie falsch, dass es gesagt wurde, ist ja das eine, aber dann sich auch wirklich die Mühe zu machen, um da auch dafür zu sorgen, dass es halt quasi aus dem Sprachgebrauch verschwindet. Also manchmal ist sowas auch aufwendig. Ne? Das, finde ich, ist dann halt irgendwie kein Argument zu sagen, das ist aber total kompliziert, das zu machen.
Ja. Du hattest auch noch was anderes, ne?
Sprecher.
Genau.
Hatte ich noch drin.
Ja.
Wobei ich das sehr, sehr interessant fand für mich, weil also Sprecher, die in meiner Welt auch nochmal öfter aufgetaucht sind, habe ich in beiden Hörspielen tatsächlich nur Gerlach Fiedler, den ich dann aus 3 Fragezeichen kenne, der bei dir im schwarzen Bumerang halt der katzenquälende Alkoholiker ist. Mhm. Jemand, den wir halt aus den frühen 3 Fragezeichen-Folgen kennen, gerade halt auch aus der ersten Folge und der Superpapagei. Mhm. Da spielt er halt Mr. Claudius und ja, dann taucht er halt immer mal wieder auf. Aber das ist halt einfach so eine prägnante Stimme.
Ja.
Ja, den hörst du halt unter Tausenden raus.
Ja, voll. Er kommt, er taucht und das ist vielleicht nochmal ein kleiner Millispoiler, nochmal in der dritten Folge auf, aber dann nicht mehr als katzenhassenden, quälenden, sondern als Ranger. Da hat man ihn doppelt besetzt in einer anderen Rolle. Das fand ich auch nochmal ganz interessant. Einfach weil die Stimme so gut ist.
Ich war gerade eben bei den drei Fragezeichen und dachte mir, ja, ich weiß, dass er in der dritten Folge auftritt, aber danach nicht nochmal. Aber ja, das passt da auch wieder.
Ich meinte beim schwarzen Bumerang.
Ja, das habe ich dann auch
Verzeihung, gecheckt. Verzeihung.
Ja, und ansonsten, ich weiß nicht, ob du mit den Sprechern irgendwie, ich glaube, Manfred Czermutzki, der ja auch zweimal auftaucht, einmal als Personalchef und einmal als Dr. Taco Yamahin, der Chefgeologe. Ich glaube, der war tatsächlich auch bei drei Fragezeichen-Hörspielen dabei, aber da hätte ich ja vielleicht mal im Vorfeld mal gucken können. Ich scroll mal gerade so ein bisschen seine Diskografie hier durch.
Aber wie gesagt, auch Michael und auch Peter und Helen, alles eher Unbedeutende. Also haben jetzt nicht wirklich was in einer Sprecherrolle gemacht oder irgendwelche Sachen gemacht. Das ist dann eher wieder, dass es beim Film halt Leute waren, die bekannt waren.
Genau. Der erste Auftritt war in der Rotpirat als Major Karns.
Das finde ich schon mal direkt eine gute Rubrik. Mhm. Wenn wir ein Hörspiel vorstellen, gibt es Sprecher-Querverweise zu drei Fragezeichen.
Ja, aber es hat mich anscheinend so beeindruckt.
War nur bei Roter Pirat. Ist ja gut.
War trotzdem irgendwie nur bei Roter Pirat.
Aber das sollten wir als feste Rubrik mit reinnehmen, dass wir ganz kurz darüber sprechen, ob es denn Sprecher gibt, die auch in drei Fragezeichen-Kosmos aufgetreten sind. Die sollten natürlich hier nochmal ein ganz besonderes Augenmerk bekommen.
Ja, aber ich finde auch tatsächlich, dass es auch eher unscheinbare Stimmen waren. Bis auf halt, wie gesagt, Gerda Fiedler und bei Perry Clifton halt den James Berry.
Ja.
Ja, ich bin jetzt hier mal so die anderen hier durchgegangen. Nee. Sind nicht mehr groß aufgetaucht und auch bei Perry Clifton, die sagen mir überhaupt nichts, aber es ist halt auch, sind ja die 60er, ne? Also die meisten waren dann halt 1966 schon 50 bis 60 Jahre alt, die sind dann halt in den 80ern halt schon in einem Alter, wo man vielleicht nicht mehr so besetzt wurde in der Zeit, wo wir halt Hörspiele gehört haben.
Rechercheauftrag, lass uns versuchen herauszufinden, was Digi heute macht.
Tja. Das ist eine gute Frage. Er wird wahrscheinlich.
Ja, nehmen wir mit zur nächsten fünften Abfahrt, versuchen wir herauszufinden. Der war ja wirklich jung. Lass den 10, 11 Jahre gewesen sein. Dann ist der heute vielleicht 60.
Ja, kann hinkommen. Steht da auch keine Angabe, wie alt er damals war. Ich wollte nur mal gucken, ob James Berry noch irgendwas Krasses gemacht hat, aber nee. Er hat 1968 in Heidi noch mitgespielt. Und ansonsten eher so in klassischen Hörspielen. Wie zum Beispiel Erich Kästner als Pünktchen und Anton, Auftritt als ein Herr.
Ah, sehr gut. Das fand ich auch mal super, ja. Wenn ein Hörspiel Person A, B oder C oder 1, 2, 3, das waren immer dann die wichtigsten Personen im ganzen Hörspiel. Wichtig, wichtig.
Ja, also das sind, glaube ich, mal so die zwei Punkte, die wir jedes Mal so durchgehen, beziehungsweise vielleicht kommen noch ein paar dazu, aber das waren ja so die mir so da direkt ins Auge stachen, also Wording und Sprecher und den Impact, den die Sprecher auf uns hatten, würde ich mal sagen. Ja. Und wo wir sie halt herkennen, ich weiß nicht, Atmosphäre, wäre das nochmal was wir mit reinnehmen, weil ich die tatsächlich bei beiden ganz gut fand.
Ja, können wir gerne machen, sehe ich bei dir auch als Argument, hattest du eben auch schon gesagt, und vielleicht leite ich damit so ein bisschen über zu meiner Bewertung zu deinem Hörspiel und dann kannst du gleich nochmal zu meinem was sagen.
Ja.
Die Schlossatmosphäre, der Gruselfaktor, der Sidekick, dieses Hörspiel nimmt sich Zeit für seine Charaktere, nimmt sich Zeit für die Geschichte. Roman würde an der Stelle sagen, zu viele Leute, zu viele Stimmen. Muss ich sagen, hat mich auch ein bisschen rausgebracht. Ich habe es jetzt heute aktuell nochmal gehört, um einfach, wenn du irgendeinen Namen sagst und rezitierst, dass ich zumindest ein bisschen was drauf habe. Nimmt der Folge und nimmt der Stimmung null Abbruch, ne? Also es sind viele Menschen, die fallen nach und nach so ein bisschen aus dem Raster raus und werden ausgeschlossen. Dann kommt wieder, taucht wieder ein neuer auf, der scheint gruselig zu sein und ist irgendwie komisch. So, also man wird immer wieder bei der Stange gehalten. Wie ich eben schon sagte, habe ich mehrere Folgen gehört und finde halt auch einfach das Digi, was ich eben schon sagte, finde ich gut. Dieses Augenhöhe, er wird mit als Partner gesehen und bekommt Raum, auch seine Handlung mit reinzubringen und finde ich, bringt auch teilweise den Fall voran. Nein, finde ich, ist ein Hörspiel aus seiner Zeit, mega gut vertont, tolle Sprecher, auch wenn, wie gesagt, nicht so viele bekannte Stimmen. Und ich habe die 7 Dinger jetzt auf jeden Fall durch und freue mich, dass du mir den wirklich gezeigt hast. Und dass ich bin super, super Detektiv-Fan und liebe es halt so, Detektivromane und Detektivhörspiele sind voll mein Ding. Und freue mich wirklich, dass du mir den gezeigt hast.
Schön.
Wirklich vielen Dank dafür.
Ja, schön, schön. Also ich war mir gar nicht mehr so wirklich sicher, wie das Ding halt inhaltlich war, als wir das Thema aufgegriffen haben. Ich hatte das einfach nur als mega gruselig, mega spannend in Erinnerung und habe das wirklich seit 20 Jahren nicht mehr gehört, so ungefähr.
Du hast es mir sogar gegeben, bevor du es gehört hast nochmal.
Ja, ja.
Ach, du bist ja verrückt. Genau,
also ich habe mir einfach gesagt, ey, das fand ich als Kind so beeindruckend, ich will jetzt gar nicht vorher reinhören. Und als ich dann gehört habe, dachte ich mir, das ist ja echt ganz cool. Und dazu dann geschrieben hast, ja, Diggi, Alter, wir haben alles schon durch. Und das war schon cool. Da dachte ich mir, ja, yeah, schön, dass du das noch nicht kanntest. Und das gilt ja für mich auch, um vielleicht mal überzuleiten. Ich habe ja eben gerade mal sehr darauf gepocht, so, wir besprechen ja nur die eine Folge.
Ja, ja.
Nur die erste Folge. Und da muss ich sagen, da kann ich auch sehr positiv rausgehen. Ich finde teilweise die Emotionen etwas flach, aber vielleicht funktioniert die Familie auch einfach so. Also dass Dinge, die halt wirklich sehr einschneidend sind im Leben, einfach sehr trocken miteinander ausdiskutiert werden und da einfach auch sehr vernünftig drüber gesprochen wird, ohne dass irgendwer anfängt zu schreien oder...
Das kennst du so nicht.
Nee, das kenne ich so nicht. Und einfach auch, also ich meine, es geht darum, dass du auf die andere Seite der Welt musst. Du musst halt deinen besten Kumpel zurücklassen, der eine Katze ist, aber es wird ja auch noch andere Kinder geben, die da jetzt nicht näher benannt wurden. Mhm. Der ist ja prinzipiell auch ein sozialer Typ, der Michael. Und dass das einfach dann so hingenommen wird, ich möchte halt nur mit euch, mit meinen Eltern unterwegs sein, was anderes brauche ich im Leben nicht, fand ich manchmal ein bisschen beeindruckend. Aber wie gesagt, vielleicht funktioniert der Typ auch tatsächlich so. Vielleicht sieht er so zu seinem Vater auf, dass er das so meint, wie er das da sagt. Und von daher will ich das so gar nicht in Frage stellen. Und vor allem kann ich sagen, als der erste Teil vorbei war, also wir haben ja explizit gesagt, wir reden nur darüber und deswegen wollte ich ihn eigentlich nur hören.
Ja.
Wollte ich wissen, wie es weitergeht.
Ja, das ist schön.
Das hat funktioniert, der Cliffhanger.
Aber kannst du jetzt, du guckst, ich sehe das Bild, ich sehe das Gesicht von ihm und er druckselt so rum. Und wenn Götz rumdruckselt, dann möchte ich wissen, warum der rumdruckselt. Also für alle Leute, die jetzt nichts wissen wollen, vielleicht schafft es aber vielleicht trotzdem ganz kurz ein bisschen spoilerfrei. Was war dann Folge 2 und Folge 3?
Ich kann dir sagen, was am Ende passiert ist. Ich dachte mir, ja, okay, dann jetzt Folge 4 und hab gesehen, es gibt Folge 4 nicht.
Nee.
Und dann dachte ich mir, was ist das denn für ein Ende?
Ah, okay.
Ja.
Okay.
Also ich war irgendwie so, es ist halt extrem viel passiert. Extrem viel, was im Normalfall für 3-4 Therapien
reichen würde, ja.
Reichen würde, ja. Also wirklich traumatische Erlebnisse, die da passiert sind. Dinge, die gesehen und erlebt wurden. Am Ende sitzen alle irgendwie ganz ruhig da und es wird so darüber gesprochen, wie über einen Familienurlaub, wo irgendwie das Klo nicht richtig funktioniert hat und deswegen alle harten Strapazen ausgesetzt waren.
Ja, nur ganz kurz zur Einordnung. Ich finde gut, dass es ein Ende gibt.
Mhm.
Also das hast du ja auch manchmal irgendwie, dass du ein Hörspiel hörst und es gibt kein Ende. Es ist einfach nur von Folge zu Folge baut es aufeinander auf und es könnte es noch 50.000 Folgen machen.
Mhm.
Aber ich glaube, das ist natürlich wirklich kommt zu Schulden, dass es auf der Adaption von der TV-Serie sozusagen ist.
Mhm.
Nichtsdestotrotz würde ich sagen, ist die dritte mit den, und du sagst es wirklich, die Therapie müsste man direkt buchen nach der dritten Folge,
ja,
weil da so viel passiert. Ich sag nur brennende Reifen, ich sag Truck, so, das ist ja einfach Wahnsinn, was da alles noch passiert.
Ja, ja, also es sterben Menschen.
Ja, genau, also wirklich, also okay, aber das Ende, okay, ich fühle, was du sagst, ich kann das nachvollziehen, das Ende ist ein bisschen mehr dann gesprochen gehalten und dann ist es so, wie es ist und alle sind sozusagen jetzt da sehr, sehr distanziert. Ich gebe dir recht, ja.
Ja, aber das gilt nicht für das Hörspiel.
Mhm.
Ich finde, das war sehr unterhaltsam, als ich mich dann damit arrangiert habe, dass ich habe gerade nochmal nachgeguckt, also die Stimme von Michael ist zum Zeitpunkt der Aufnahme 3 Jahre älter als seine Mutter.
Okay, ne, aber komm, das hörst du nicht, oder? Also du hörst, dass er wahrscheinlich älter ist oder älter sein könnte.
Ja.
Auch, dass er via Aborigines ausspricht, finde ich sehr witzig. Aber dass er so alt ist, finde ich, hört man nicht im Hörspiel.
Nee, das nicht, aber ich habe ihm irgendwie den 16-Jährigen da nicht abgenommen.
Bei dir haben sie es durchgezogen, bei dir haben sie einen 11-Jährigen hingesetzt so, und haben einfach gesagt, so, das redest du jetzt und das sprichst du so ein. Und das hat er auch wirklich sehr gut gemacht, muss man wirklich sagen. An vielen Stellen ist er sehr emotional und auch die Aufregung spielt er super.
Ja, aber ich glaube einfach auch, also beim 11-Jährigen stelle ich es mir noch schlimmer oder schwieriger vor als bei einem 15-Jährigen oder nimm einen 18-Jährigen, der klingt ja auch noch wie 15.
Ja.
Da hat man doch bestimmt irgendwie noch damals so ein paar Bengels gehabt, die da aus Schauspielerfamilien kamen und dann halt auch schon von Kindesbeinen damit aufgewachsen sind. Aber naja, Das ist Jammern auf hohem Niveau. Ich war auch, wie gesagt, sehr unterhalten, bis auf halt, dass ich am Ende auf einmal so dastand und mir dachte, oh, das war's jetzt. Wo ist denn der Teil, wo das Ganze aufgearbeitet wird? Habe ich das an einem Stück durchgezogen, an zwei Tagen, cool, glaube ich, habe ich das gehört. Ich war sehr viel zu Fuß unterwegs da. Ich war bei meiner Oma zu Besuch und bin dann so alte Orte abgegangen, die ich so in meiner Jugend und Kindheit halt so Dinge erlebt habe, wo ich einfach seit Jahren nicht mehr war und habe dabei dieses Hörspiel gehört. Wie gesagt, ich wollte einfach immer weiterhören. Ich habe teilweise dann noch, bin noch Umwege gegangen, ne, weil wenn ich dann zu Hause war, wäre es ja dann irgendwie unhöflich gewesen, weiterhin die Kopfhörer drin zu haben. Und
ja,
da,
oh, cool.
Ja, tatsächlich. Von daher, auch wenn ich an der einen oder anderen Stelle irgendwie hier kritisch gesprochen habe, hat es mich wirklich unterhalten und hab's durchgehört.
Tja, geil. Und vielleicht haben wir euch da draußen ja jetzt auch ein bisschen Lust gemacht auf neuen Hörspiel-Stuff.
Ja.
Perry Clifton von Götz hier als Empfehlung und von mir der schwarze Bumerang. Beide erschienen über den Maritim Verlag. Findet ihr bestimmt im Internet oder ihr habt sie vielleicht sogar noch als Kassette oder als Platte. Und hört einfach mal rein.
Dann drücke ich jetzt den Knopf, ne?
Dann drückt jetzt den Knopf.
Oh Gott, wenn Roman nicht da ist, wer macht denn dann?
Ich weiß auch
wer
nicht.
Wer verabschiedet sich denn dann?
Ich weiß, wir müssen da erstmal reinkommen.
Ja.
Seien wir ehrlich, die fünfte Abfahrt ist erstmal so ein bisschen. Ist ein Reinkommer.
Ja.
Ist ein Reinkommer.
Reiner Reinkommer.
Ist ein reiner Reinkommer. Aber das nächste Mal wieder mit Roman, das können wir an der Stelle sagen. Da sind wir wieder zu dritt, wieder komplett.
Ja.
Und ja, dann fange ich an. Ich verabschiede mich. Ich sage trotzdem gute Fahrt. Fahrt vorsichtig da draußen. Und ja, passt auf euch auf. Bis nächstes Mal. Und schickt uns gerne irgendwelche Hörspiele, wo ihr sagt, ey, hört da mal rein. Kennt ihr das? Welche Sachen wollen wir besprechen? Haut es in die Kommis, schreibt es uns auf Instagram. Bin gespannt auf eure Vorschläge.
Genau, also es reicht auch tatsächlich ein Hörspiel und dann suchen wir halt
ja
da das Pendant zu raus oder sowas und sprechen dann darüber. Das ist noch ein leeres Blatt, was beschrieben werden muss, was wir hier gerade bauen. Und um vielleicht nochmal so eine kleine Brücke zu den anderen Abfahrten zu schlagen, wünsche ich jetzt einen wundervollen guten Morgen, einen wundervollen guten Vormittag, einen wundervollen guten Mittag, einen wundervollen guten Nachmittag, einen wundervollen guten Abend oder wie in unserem Fall jetzt gleich eine wunderschöne gute
Nacht.
Ja, wann immer ihr das hört, Roman, nicht.
Wahrscheinlich nicht, nein.
Wir haben am Anfang drüber gesprochen, ja komm, irgendwie 20 Minuten Redezeit für jedes Hörspiel und dann ist die Sache gegessen. Es hat nicht ganz funktioniert und tatsächlich gibt es wahrscheinlich noch Hörspiele, über die ich noch weitaus länger reden könnte als jetzt bei den Sachen. Aber ich finde es gut. Ich finde es gut, dass es halt nicht so tak, 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 tak war, sondern dass es auch ein bisschen emotional geworden ist mit Kindheitserinnerungen, mit Dingen, die man damit verbunden hat, wo man irgendwelche Querverweise gefunden hat. Und ich freue mich tatsächlich darauf, weil wir haben eben gerade im Vorgespräch noch darüber gesprochen, machen wir da jetzt irgendwie so ein Ding draus, wo wir am Ende der Folge schon erzählen, was wir als nächstes machen. Nee, machen wir noch nicht, weil wir lassen uns jetzt noch inspirieren von all dem, was da kommt. Seid gespannt und tschüss.
Ciao.
Ciao.